Vis-à-vis. Zum türkischen Besuch von Präsident Erdogan in Deutschland kann ich jetzt reden mit Ciden Akyol, deutsche Journalistin, Publizistin mit türkischen Wurzeln und viel türkischen Erfahrungen. Sie hat in Istanbul lange gearbeitet als Korrespondentin und über Erdogan eine Biografie geschrieben, aber auch über die 100 Jahre türkischer Republik. Das ist ihr letztes Buch. Erstmal freue ich mich, Sie hier im Inforadio begrüßen zu können. Guten Tag, Ciden Akyol.
Guten Tag.
Erdogan, obwohl er bei uns ja das Bild prägt, ist nicht die Türkei. Das ist ein wichtiger Satz, den Sie immer wieder sagen. Und trotzdem müssen wir doch erstmal wieder über Erdogan reden, dessen Besuch zu vielen Diskussionen geführt hat. Haben Sie, Frau Akyol, sich gewundert über die offene und in der Wortwahl echt israelfeindliche Parteinahme Erdogans für die Hamas?
Nein, ich habe mich eigentlich eher darüber gewundert, dass Erdogan nach dem 7. Oktober doch zunächst recht verhalten war. Direkt nach dem Terrorangriff der Hamas hat sich Erdogan ja recht diplomatisch geäußert, nicht in der Klarheit, wie er es jetzt macht. Und Erdogan ist seit Anbeginn, seit seiner Regierungszeit, seitdem er in der Politik ist, Unterstützer der palästinensischen Sache, der palästinensischen Frage, wie man das nennt, und hat sich da immer sehr klar positioniert. Deswegen das Wording, das er jetzt immer wieder gezielt, provokant einsetzt, auch wenige Tage vor seinem Besuch in Deutschland, ist überhaupt nicht verwunderlich. Das entspricht seinem Weltbild.
Also hier würde man das Antisemitismus nennen.
Erdogan ist in der Vergangenheit immer wieder durch antisemitische Äußerungen aufgefallen. Dem ist so. Und das hat er auch nicht versteckt. Ganz im Gegenteil. Das hat er immer wieder auch gezielt eingesetzt. Und wichtig ist, dass man sich anschaut, also was wir jetzt erleben, ist auch innenpolitisch sehr motiviert. Denn die Türkei hat Wahlen im nächsten Jahr, Kommunalwahlen stehen an. Und da geht es für die AKP, da geht es vor allem Erdogan darum, Istanbul zurückzugewinnen. Das heißt, dieser Wechsel, der stattgefunden hat, beziehungsweise diese provokanten Äußerungen, die auf einmal schon fast täglich stattfinden, die haben auch innenpolitische Gründe.
Aber ein Blick nochmal nach außen. Es gab eine Annäherung, eine diplomatische an Israel in den letzten Jahren, die ist jetzt kaputt.
Die ist erstmal hin. Also da ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass die Türkei, dass Ankara eigentlich immer recht gute Beziehungen zu Israel hatte. Es war eines der ersten Länder in der Region, welches diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen hat, damals bei der Staatsgründung. Und man konnte immer gut miteinander. Das hat sich unter Erdogan geändert. Im Vordergrund stand eigentlich immer die Palästinenserfrage, der Palästinenserkonflikt. Nun gab es seit letztem Jahr wieder eine Annäherung und das hatte auch vor allem damit zu tun, dass die türkische Regierung, da ging es um Energiepolitik, also das ist auch ganz klar wieder innenpolitisch motiviert gewesen. Die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise seit Jahren, deren Ende leider nicht absehbar ist. Und nachdem sich die Türkei, nachdem Ankara sich ja als Vermittler angeboten hat, nach dem Angriff der Hamas und das nicht funktioniert hat, hat Erdogan halt sich dafür entschieden, diesen Konflikt halt innenpolitisch für sich zu nutzen und halt die Annäherung an Israel erstmal auf Eis zu legen, beziehungsweise das abzubrechen.
Welche Wirkung hat denn seine Sprache auf die öffentliche Meinung, aber auch auf die vielen Millionen Türkinnen und Türken?
Wichtig ist nochmal zu differenzieren, dass in der türkischen Politik, und das gilt auch für die Opposition und auch in der türkischen Gesellschaft, doch eine pro-palästinensische Haltung im Vordergrund steht. Das kann man durchaus auch so verallgemeinern. Und das heißt aber nicht, dass man pro-Hamas ist. Wenn er jetzt ganz klar sagt, die Hamas sei eine Befreiungsorganisation, Israel sei ein Terrorstaat, bedient er damit seine Kernklientel, die seine Meinung mit relativer Sicherheit teilen. Und diese Kernklientel, die ist halt wichtig für die Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Wichtig ist zu beachten, dass seit den letzten Wahlen, die stattgefunden haben in der Türkei, die AKP ist ja ein Bündnis, ein Koalitionsbündnis eingegangen. Erdogan wurde in der Stichwahl als Präsident wiedergewählt, dass die Türkei seitdem die nationalistischste, islamistischste Regierung hat, die sie je seit Gründung der Republik hatte. Unter anderem sitzt die Hüdapar mit in der Koalition. Hüdapar ist eine pro-kurdische, islamistische Partei, die den Angriff der Hamas unterstützt. Dasselbe gilt auch für die MHP, die in der Koalition sitzt, eine rechtsextreme Partei, die ganz klar den Angriff der Hamas unterstützt. Und da geht es nochmals darum, diese Koalitionspartner bei der Stange zu halten, aber auch diese Wähler zu halten.
Schürt Erdogan nicht auch die Ablehnung von nicht nur Israels Politik, sondern auch von jüdischen Menschen, auch hier in Deutschland?
Es ist nicht ausschlaggebend für die Wahlergebnisse, für die Stimmen, die er erhält. Und da muss er einfach Abstriche machen, beziehungsweise folgt seiner eigenen Ideologie, die halt einfach wichtiger ist.
Das heißt, es gibt ein Problem im Gespräch zwischen Präsident Erdogan und Bundeskanzler Scholz, denn der kann nicht akzeptieren, diese offene Ablehnung Israels und damit auch jüdischer Menschen.
Ich denke, Scholz muss es akzeptieren, denn Scholz hat ja schon zuvor das Gespräch, dieses Treffen verteidigt, unter anderem mit dem Argument, es gäbe wichtige gemeinsame Themen, die man besprechen müsste, und hat dabei das Flüchtlingsabkommen genannt. Und die Bundesregierung steht ja unter Druck. Sie hat ja angekündigt, unter anderem Abschiebungen im großen Stil vornehmen zu lassen. Im nächsten Jahr finden Europawahlen statt, in drei ostdeutschen Ländern finden Wahlen statt. Und Scholz hat ja gesagt, es geht darum, dieses Flüchtlingsabkommen wieder neu zu beleben, eventuell auch zu schauen, ob man da irgendwas ändern kann. Und es geht ja der Bundesrepublik, aber auch den anderen europäischen Staaten darum, Dämme gegen die Flüchtlinge zu bauen. Und das weiß Erdogan ganz genau. Erdogan ist der Profiteur dieser Krise. Das ist ganz wichtig. Er kann Krise meistern, er kann Krise auslösen und er kann Krisen für sich nutzen. Und das hat man gesehen beim Putschversuch 2016 in der Türkei, bei der sogenannten Flüchtlingskrise, bei der Ukraine-Krise, im Streit um den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland und jetzt halt Israel. Und diese Provokation, also dass der Bundesregierung Faschismus vorgeworfen wird, das hat ja in der Vergangenheit immer wieder mal stattgefunden unter den Regierungen von Merkel. Und je nachdem, welche Reaktionen das hervorruft, wird das auch wieder innenpolitisch für sich instrumentalisiert.
Die Stimmung ist allerdings nicht westfreundlich oder EU-freundlich dadurch. Wie empfinden Sie das im Land und nicht nur in Bezug auf die handelnden Politiker?
Also es gibt Umfragen jetzt aktuell, was halt den Konflikt, den Krieg in Israel anbelangt. Und die Umfragen haben gezeigt, dass man, wie ich schon zuvor gesagt habe, pro-palästinensisch ist, aber den Terror der Hamas ablehnt. Und die türkischen Medien berichten fast überwiegend über den Konflikt momentan. Und da ist auch nochmal wichtig zu betonen, sich einfach vor Augen zu halten, dass der Großteil der Medien, der türkischen Medien, also 90% von der Regierung teilweise gelenkt werden oder auch von regierungsfreundlichen Unternehmern ganz klar beeinflusst sind. Und die Stimmung ist halt pro-palästinensisch. Aber ich wäre vorsichtig damit zu sagen, dass mehrheitlich die türkische Gesellschaft Hamas-Unterstützer seien. Es gab unmittelbar nach diesem Terrorangriff der Hamas, gab es einen Tweet von der israelischen Botschaft in der Türkei, wo man sich für die vielen Solidaritätsbekundungen in der Türkei bedankt hat. Und wissen Sie, die Türken wissen, was Terror bedeutet. Man hat 2015, 2016 furchtbare Terrorattacken im Land erlebt. Und das hat die Menschen auch geprägt.
Das Vis-à-vis im rbb24 Inforadio mit der Publizistin Ciden Akyol, das bringt uns auf die allgemeine Sicht auf Erdogans Politik. Die Türkei ist ja, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, über 100 Jahre Republik, geprägt in der Nachkriegszeit durch viele Militärputsche. Aber seit Erdogan, seit Jahrzehnten an der Macht ist, hat es das nicht gegeben. Er hat dem Land Stabilität gebracht und dafür Freiheit abgebaut. Ist das die Formel, der Sie folgen würden?
Er hat dem Land lange Zeit Stabilität gebracht. Das ist lange Zeit hat er dem Land tatsächlich gut getan. Das ist eine Tatsache, die sich nicht abstreiten lässt und die man heute eigentlich kaum mehr glauben kann. Ja, unter anderem wurden sehr wichtige Gesellschaftsreformen umgesetzt, es wurden Verfassungsreformen umgesetzt. Es fand eine Liberalisierung statt. Das Ganze ist dann 2013 mit den Gezi-Protesten gekippt. Und Erdogans, die sogenannte neue Türkei, wie er es nennt, die hat ja seit 2016, seit dem Putschversuch, dem gescheiterten, wird die massiv vorangetrieben. Momentan ist die Türkei eigentlich insgesamt in einem sehr, also in einem wankelmütig unsicheren Status. Schauen Sie sich außenpolitisch an, was geschieht. Erdogan hat sich unter anderem mit den Golfstaaten lange Zeit überworfen. Jetzt gibt es wieder eine Annäherung wegen der eigenen Wirtschaftskrise. Man braucht das Geld aus dem Mittleren Nahen Osten, aus von den Golfstaaten. Kritiker, Oppositionelle werden zu Tausenden in Gefängnisse gesteckt. Es müssen neue Gefängnisse gebaut werden, weil die einfach nicht mehr ausreichen. Die Wirtschaftskrise, die ist auch teils hausgemacht. Es sind nicht nur externe Faktoren, die da mitspielen und schuld daran sind. Und das merken die Menschen im Portemonnaie. Da stellt sich immer wieder die Frage, warum wird er wiedergewählt? Angesichts dieser Fakten und angesichts des verheerenden Erdbebens, das im Februar im türkisch-syrischen Erdbeben mit über 50.000 Toten ja passiert ist. Und unter anderem gab es ja auch so viele Tote, weil fahrlässig gebaut wurde in der Ära Erdogan.
Und was ist Ihre Antwort, Cihdin Akyol? Warum wird er immer wieder geholt, der
Also Sie
Präsident
müssen sich
Erdogan?
vorstellen, das ist wie in einer Liebesbeziehung. Man kennt sich. Man weiß, dass Erdogan Krisen meistern kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich fand, es gab ein sehr gutes oder ein sehr interessantes Video auf Twitter, das eigentlich recht viel über die türkische Gesellschaft ausgesagt hat, vor den Wahlen im Mai, die stattgefunden haben, vor den letzten Wahlen. Und da hat eine Dame, eine verhüllte Dame mit Kopftuch, also es ist anzunehmen, sie ist konservativ, sunnitischen Glaubens, so wie Erdogan. Sie wurde gefragt, wen sie denn wählt. Und da hat sie gesagt, sie wählt den Kapitän. So wird Erdogan in der Türkei genannt. Sie würde ihn immer wieder wählen. Und dann hat sie zu dem Herrn, der sie gefragt hat, der das Mikrofon hingehalten hat, gesagt, wissen Sie, die Türkei war vor 20 Jahren ein ganz anderes Land. Wenn wir damals in die Krankenhäuser gegangen sind, da sei man belächelt worden. Jetzt aber verprügele man, verhaue man die Ärzte. Tatsächlich ist Gewalt gegen Ärzte ein großes Problem in der Türkei. Das wird immer wieder in den Medien thematisiert. Das zeigt aber, wie sich die Machtverhältnisse umgedreht haben. Die, die früher schikaniert wurden, drangsaliert wurden, die können jetzt halt austeilen. Und Erdogan hat einer Masse, die vorher halt schikaniert wurde, drangsaliert wurde, halt eine Sichtbarkeit gegeben. Er vertritt diese Masse. Und aus dieser Masse, aus der Peripherie, von den sogenannten schwarzen Türken, stammen auch viele Zuwanderer, türkischstämmige Zuwanderer, die nach Deutschland eingewandert sind.
Jetzt haben Sie, Frau Akyol, das schon angesprochen, was Sie auch in Ihrem Buch die gespaltene Republik nennen. Die Türkei von Atatürk bis Erdogan, die beiden wichtigen Gestalten in diesem Jahrhundert. Was macht genau die Spaltung aus? Ist es der Streit zwischen Ost und West, Asien und Europa?
Nein, es ist vor allem der Streit, der Konflikt zwischen den Gruppierungen, die in der Türkei leben. Es ist unter anderem gibt es Spaltungen zwischen der Mehrheitsgesellschaft und der kurdischen Gesellschaft. So ist die kurdische Frage ja immer noch ein ungelöstes Problem seit Gründung der Republik. Da gab es unter Erdogan ja auch eine Annäherung. Es gab auch Friedensgespräche. Das wurde alles auf Eis gelegt nach den Wahlen 2015, nachdem die pro-kurdische HDP gedroht hat, Erdogans Präsidialsystem ja, dem im Weg zu stehen. Und es gibt die Spaltung zwischen der sunnitischen Mehrheit und den Aleviten. Und wenn wir von einer Minderheit sprechen, reden wir von Millionen. Also es leben geschätzt, aber das ist nicht ganz klar, 15 Millionen Aleviten in der Türkei, die immer noch nicht offiziell als Religionsgemeinschaft anerkannt werden. Es gibt immer noch eine Spaltung, wenn auch nicht mehr so stark, zwischen den Säkularen, den Laizisten, die ja den Staat gegründet haben, und der Mehrheitsbevölkerung, der sunnitisch-konservativen Mehrheit.
Letzte Frage, Frau Akyol. Was mögen Sie eigentlich persönlich? Wo atmen Sie durch, wenn Sie wieder am Bosporus sind?
Also ich sage es ganz salopp, also meines Erachtens, also ich finde, der schönste Ort, um durchzuatmen, ist in Istanbul die Fähre, wenn man von dem asiatischen Teil rüber zum europäischen Teil fährt oder umgekehrt. Das ist einfach wunderschön. Und dann einen Chai zu trinken und aufs Meer zu schauen, die Möwen zu beobachten, gibt es nur einmal auf der Welt und das ist in Istanbul. Und wenn dann auch noch der Muezzin ruft, es ist zu so schön, um wahr zu sein.
Sagt Cihdin Akyol, deutsche Publizistin mit türkischen Wurzeln und viel türkischen Erfahrungen im Vis-à-vis-Gespräch. Ihr Buch heißt Die gespaltene Republik, die Türkei von Atatürk bis Erdogan. Es erschien beim Fischer Verlag. Ich bedanke mich, Frau Akyol, und Ihnen noch einen guten Tag.
Herzlichen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.